Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eigentlich Alles. Eine Spezialausgabe. Ab und zu haben wir mal so eine Spezialausgabe. Und Spezialausgabe bedeutet bei uns meistens, wir haben Gäste. Und heute haben wir Linda zu Gast. Hi Linda.
Hallo.
Ihr fragt euch bestimmt, wie Linda und ich uns kennengelernt haben. Das war jetzt vor knapp einer Woche oder war es 2 Wochen schon her? Letzte Woche war das, nicht?
Eine Woche ist es jetzt her.
Letztes Wochenende beim zweiten Live-Podcast-Abend im Bautzen war sie Star-Gästin, Überraschungsgästin des, wie heißt der Podcast? Helikopterblick-Podcasts, genau.
Helikopterblick, genau.
Von Ludi und Quincy.
Genau,
und wir haben uns dann im Nachhinein ein bisschen unterhalten und haben gemerkt, okay, da ist eine Connection. Wir haben wir ziemlich viel gemeinsam, beziehungsweise Interessen, die wir uns gegenseitig mal erzählen wollen. Und da habe ich gesagt, komm, einfach mal einen Podcast rein und haben uns jetzt kurzfristig entschieden, wir sind jetzt hier. Ich muss zugeben, ich habe absolut gar keinen Fahrplan. Ich bin zwar der Host der ganzen Geschichte, aber wir sprechen einfach drauf los. Das ist meistens das Beste, was passiert. Und deshalb frage ich, wie geht's dir?
Mir geht's super. Also ich kann mich gar nicht beschweren. Die Sonne scheint gerade hier durch meine Fenster, meine schönen hohen Fenster. Und genau, habe eine sehr produktive Woche gehabt. Und genau.
Ja. Wer Linda dir? Gern... Mir geht's auch gut. ich habe jetzt langes Wochenende als normaler, Lohnbrot alltäglich. Also jemand, der normalen Job sozusagen nachgeht, kein Freiberuflicher ist, ist so ein langes Wochenende eigentlich ganz geil, muss man sagen. Mhm. Und deshalb geht's mir ganz gut. Sonne scheint auch. Und ja, ich war jetzt schon mal im Wald spazieren. Das war richtig toll.
Schön, schön, schön. Ja, cool.
Hat zwar geregnet, aber war trotzdem toll.
Waldspaziergänge sind sowieso geil.
Ich habe Linda wohnt in Dresden und ich wohne auf dem Dorf. Wir sind aber beide Dorfis, gebürtige und aufgewachsene Dorfis. Ja. Und ich habe es 10 Minuten bis in den Wald zu Fuß. Dann stehe ich mitten im Wald drin. Das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Das hat ist der kleine Vorteil am Dorfleben.
Ja, ich bin eigentlich wirklich früher sehr, sehr oft in den Wald gegangen. Ich glaube, fast jeden Tag. Also auch durch den Hund meines Bruders, den ich da immer mal zu Gast hatte, war ich dann sehr, sehr viel draußen. Aber jetzt irgendwie in letzter Zeit schaffe ich es nicht mehr so viel spazieren zu gehen. Also nicht mehr jeden Tag oder so. Genau.
Aber du machst ja regelmäßig Sport.
Was verändert bei mir?
Du machst ja regelmäßig Sport. Das ist ja.
Genau, ich gehe jeden Tag eigentlich zum Sport oder versuche es auf jeden Fall möglich zu machen.
Ja. Bist du eine Joggerin?
Ganz vielseitig. Also ich jogge total gerne. Ich gehe sehr gerne schwimmen. Bin sehr, sehr gern auch auf einem Stepper zum Beispiel oder so verschiedene Geräte. Mache jetzt seit neuestem auch ein bisschen Fitnesstraining, also im Prinzip auch Geräte. Also so Hanteln und so ein Zeug. Und am Anfang mochte ich das gar nicht, weil ich habe das aus meiner alten Physiozeit, also als Physiotherapeutin, eigentlich ein bisschen gehasst, tatsächlich. Immer so dieser Geruch dieser Geräte und irgendwie, ja, das hat für mich irgendwie immer die Verbindung zur Arbeit gehabt und deswegen habe ich das immer nicht so gemacht. Aber jetzt irgendwie macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Genau, habe es jetzt wieder entdeckt.
Gehst du ins Fitti oder hast du für dich zu Hause was?
Ich gehe ins Fitnessstudio, genau.
Okay. Ist ja manchmal auch die Atmosphäre des Fitnessstudios auch wichtig, dass du eine gute Atmosphäre da hast und das Training Spaß macht. Ich kenne mich da nicht aus, ich war nur mal ein halbes Jahr da, aber...
Was da passiert? Ein halbes Jahr?
Nee, es war anders. Ich bin ja Sportmuffel ist übertrieben. Ich spiele zum Beispiel sehr gern Basketball und bin halt jemand, der gerne so läuft und so. Also spaziere, ich bin halt so ein Freestyle-Sportler oder sowas oder Ballsportler. Aber ich hasse es, so in einem geschlossenen Raum mit anderen Leuten meine Übung durchzuziehen. Das ist überhaupt nicht meins. Und ich hatte mal ist eine lange Geschichte, aber vor jetzt knapp 10 Jahren war das mal einen krassen Infekt gehabt, der mich für mehrere Wochen ans Bett gefesselt hatte und ich wirklich Muskeln und auch Gewicht sehr abgebaut habe. Und dann musste ich wieder Muskeln aufbauen und wieder mich sozusagen zurück. Und da musste ich ein halbes Jahr ins Fitnessstudio. Es war ganz nett, aber ich war froh, als ein halbes Jahr vorbei war, dass ich nicht mehr hin musste.
Ja, das ist tatsächlich so, wenn man lange jetzt wirklich krank war oder gelegen hat. Ich komme ja sozusagen wirklich aus dieser medizinischen Richtung und da habe ich das echt heftig gespürt, wie krass einen das zurückschlägt. Ne? Du trainierst jeden Tag und hältst dich fit und so und dann bist du wirklich eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen mal wirklich raus und danach fängst du halt bei null an. Das geht so schnell.
Ja, und vor allem, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich da schon 30 oder war ich noch keine 30? Weiß ich nicht. Da müsste ich schon 30 gewesen sein. Aber ich habe mich gefühlt wie Mitte 60. Das war, also so, als dann wieder die Diagnose vom Arzt kam, okay, du bist jetzt wieder virusfrei und kannst dich relativ normal im Leben bewegen. Das war nichts mit normalem Leben bewegen. Also ich war froh, dass ich die 10 Minuten zu der U-Bahn in München geschafft habe. Das war's. Ja, okay. Aber ja, Drüsenfieber, never again.
Okay.
Never again.
Das ist krass.
Ja, ja, aber du hast erst, und das ist ja das, Linda war ja zu Gast, habe ich erzählt, letzte Woche beim Podcast, beim Live-Podcast, den ihr bald hören könnt, bei Helikopterblick, irgendwann mal, ich habe keine Ahnung wann.
Ich glaube in einer Woche oder so.
Okay, das ist immer so ein bisschen hin und her mit den Spuren. Ich bin ja, wir sind ja, haben so eine tolle WhatsApp-Gruppe. Und na jedenfalls, und hat Linda von ihren ganzen Tätigkeiten erzählt, wir kommen auch noch drauf zu sprechen. Mhm. Und dann hat sie immer so im Nebensatz erzählt, was sie noch so macht. Und da war ich so, okay, du machst Scuba-Diving? War das Scuba-Diving zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Freediver, also im Prinzip mit Flasche runter oder mit Flasche runter, also Open-Water-Diver. Ich habe früher noch mal Rettungsschwimmer gemacht.
Okay.
Oh, also wirklich viel im Wasser gewesen. Aber ich habe auch mal, das ist, glaube ich, eine ganz witzige Story, ich bin auch übelst gern Wasserrutsche gerutscht. Kennt ihr das?
Klar. Rohrrutschen, ja. Oder die offenen?
Die offenen. Also die offenen, da wo man sozusagen auch halb rausfallen kann in der Kurve. Und da habe ich mir mal mein Nasenbein gebrochen und meine Jochbeine sozusagen. Und die witzige Story dahinter ist, dass mein Ex-Freund damals in der Kurve saß sozusagen. Und ihr kennt das alle wahrscheinlich, bei Männern sind die Shorts länger und die brauchen ein bisschen länger, wenn die jetzt wirklich nicht so oft rutschen. Und ich war damals mit meinem Bruder, wir haben da wirklich immer gestaut. Und ich glaube, manche kennen das einfach, dass man schneller wird und einfach noch höher aus der Kurve rausrutscht sozusagen. Und ich bin dann wirklich sehr, sehr schnell gewesen, bin auf ihn drauf gerutscht sozusagen, aber außen vorbei und mein Kopf, mein Gesicht ist an seinem Hinterkopf hängen geblieben. Und dabei ist das alles passiert. Und ja, also im Wasser war ich schon immer und es gab auch den ein oder anderen Mal nicht so schönen Vorfall, aber...
Du hast dich halt davon aber nicht traumatisieren lassen. Manchmal gibt es ja auch so Erfahrungen, wo man sagt, kein Bock
mehr. Doch, ich muss sagen, die ersten 2-3 Monate hatte ich immer Angst vor einem Aufprall. Also man hört es ja quasi, man hat ja wie so ein Trauma schon und hört ja während, also ich habe immer noch dieses, das könnte ich reproduzieren, dieses Knacken. Ne, wenn du so aufgehst,
verstehe.
Ich konnte dann eine Weile auch gar nicht Bus und Bahn fahren und so, weil ich hatte einfach Angst vor einem Aufprall. Also selbst bei einem Auto.
Okay, ne? Also, wie hast du das überwunden?
Ja, so Step by Step. Man hat es dann irgendwann einfach gemacht und man musste ja auch. Also es gab ja auch keine Alternativen. Aber am Anfang habe ich das nach der Krankenhauszeit sozusagen auch echt nochmal ein bisschen vermieden. Außerdem sah ich auch echt schlimm aus. Das heißt, ich hatte hier so ein Brillenhämatom. Also wirklich schwarz. Ne? Also ich sah aus wie Batman. Und da war ich gar nicht so tauglich für die Öffentlichkeit, hab's dann trotzdem gemacht, aber die Blicke waren schon köstlich.
Das glaube ich, ja. Aber wie gesagt, du hast, also du kannst mit Flasche tauchen, ohne Flasche tauchen und wie tief?
Das sind bei mir 20 Meter. Das ist jetzt nicht so tief, aber
wow.
Es reicht. Also es reicht, um viele Dinge zu sehen und auch, glaube ich, da sich unter Wasser echt zu entspannen. Und das ist echt cool.
Ja, es glaube ich schon, es gibt Menschen wie mich, die davor ein bisschen Angst haben, unter Wasser zu gehen.
Ich muss auch wirklich zugeben, also ich glaube, da stimmt mir jeder zu, man hat vor der Ausbildung, also wenn man diese Ausbildung macht für den Open Water Diver zum Beispiel, schon ein bisschen Respekt. Also wenn man so diesen Lehrplan sieht, dass man dann auch mal unter Wasser die Brille weggezogen wird und wirklich die Luft weggenommen wird und du bist da halt, keine Ahnung, 12 Meter Tiefe, ne? Also wenn da halt irgendwie doch mal beim, weiß ich nicht, wegziehen, das Ding halt nicht wiederkommt, dann ist halt schon blöd.
Ja. Also,
oder du musst dann auch ein paar Meter unter Wasser eben oder in der Tiefe sozusagen ohne deine Brille schwimmen oder sowas, ne? Also das ist schon, also du wirst halt auf diesen Ernstfall, dass dir das sozusagen alles entnommen wird, vorbereitet.
Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, kennst du den Film Open Water?
Ja, ja.
Die Vorstellung ist furchtbar. Der Film ist nicht so geil, aber die Vorstellung finde ich so, so schlimm.
Ich finde es auch heftig. Also ich habe immer, wenn ich im Wasser bin, eigentlich eher das Gefühl, dass es, also es ist eher wirklich sehr, sehr positiv. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich allein auf dem Meer wäre ohne alles. Also ich, der Mitbewohner, beziehungsweise der Freund meiner Mitbewohnerin, der ist Kampfschwimmer.
Oh.
Also richtig krass. Und die mussten jetzt eine Prüfung ablegen. Ich glaube, die mussten 2 Tage im Meer schwimmen.
2 Tage?
2 Tage. Die durften, glaube ich, nur 2 Stunden oder so mal an Land eine Pause machen. Und das muss wohl richtig heftig sein. Das ist so echt eine schwere Prüfung.
Wow.
Also, es ist schon, also als ich das gehört habe, dachte ich so, wow.
Okay, na gut, man kennt ja so
stark sein.
Ja, man kennt ja sowas wie Ironman oder solche Disziplinen, wo man sich ja auch so denkt, so, oh Gott, wie kann man so lange schwimmen und alles mögliche oder dann auf Fahrrad fahren und noch laufen? Das Ironman ist sowieso kaputt ohne Ende. Eine Freundin von mir hat letztens bei Tough Mudder mitgemacht, falls du das kennst.
Ja, eine Freundin von mir hatte das mal mitorganisiert.
Ja.
Wir gehen raus.
Das klang ein bisschen wie Takeshis Castle, nur in cool. Also jetzt nicht in so bekloppt japanisch, sondern einfach nur wie ein bisschen Takeshis Castle. Aber
ich glaube, ich habe tatsächlich nie so richtig sowas mitgemacht. Das stelle ich mir ziemlich cool vor, aber so ganz reizt mich das irgendwie nicht.
Und sowas wie Bungee-Jumping und Fallschirmspringen, reizt sich das?
Das reizt mich total, ja.
Schon gemacht?
Nein.
Ah, okay.
Nein, nein, nein. Also ich war mal Shark-Cage-Diven, das würde ich heute nicht mehr unterstützen. Also im Prinzip in einem Käfig runter mit weißem Hai in Afrika. Nee. Also ist schon brutal.
Okay.
Also da war es wirklich so, dieses Tier ist einfach riesig und das wird da leider aufgestachelt mit sozusagen Fleisch, was durchs Wasser gezogen wird. Damit werden die halt angelockt und die schwimmen dann halt teilweise auch gegen den Käfig und das ist wirklich ein riesen Metallkäfig und wir waren da, glaube ich, 6 Stunden auf dem Meer oder 5, 6 Stunden, bis da wirklich dann ein Tier vorbeikam oder ein Fisch oder ein Hai oder vieles sich gesammelt hatte an unserem Boot. Und bis dahin hatten dann einige schon ihren Puls, glaube ich, so weit hoch, dass die sich übergeben mussten vor Angst. Das war schon krass, ja. Okay. Aber würde ich heute nicht mehr machen und auch nicht unterstützen, ja.
Aber jetzt eine Gewissensfrage oder eine Glaubensfrage. Du bist ja auch Model. Du hast bist ja beruflich auch Model. Wenn jetzt eine Agentur oder ein Auftraggeber kommt und sagt, Linda, du musst im Haifischkäfig runter und das machen.
Das kommt halt wirklich auf die Bedingungen an. Also wenn die da wirklich frei schwimmen, ohne dass die jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, wirklich eben selber auch in diesen Stress kommen und dieser Mensch da so eingreift, würde ich es tatsächlich nicht machen, nee.
Okay.
Also, nee. Also wenn da irgendwelche Tiere gequält werden, würde ich den Job auf jeden Fall nicht annehmen.
Ich finde es gut. Ich find's gut. Ja, sorry.
Sorry, das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt sozusagen sage, ich kann mich vielleicht nicht mit einer gewissen Produktwerbung auseinandersetzen, weil das vielleicht irgendwo in China gefertigt wird unter schlechten Bedingungen oder so. Also es ist wirklich ganz schwierig, diese Trennlinie zu ziehen. Am Ende ist es halt trotzdem mein Job und ich stehe am Ende natürlich auch ein Stück weit dafür, dass das Produkt vermarktet wird. Und das ist in meinem Job, glaube ich, sehr, sehr schwer, alles zu trennen, ja.
Das stimmt. Nee, ich würde es auch, ehrlich gesagt, niemandem so richtig einen Vorwurf machen, wenn er es macht. Oder wenn du es, weil, wie du sagst, ist halt auch dein Job am Ende. Aber ich finde es gut, dass die Branche, ich glaube, so ein bisschen von ganz weit außen betrachtet, da so ein bisschen mehr woke ist und mehr hier solche Sachen auch mal nicht mehr so forciert. Ich habe so das Gefühl, in den 90er Jahren und so oder 80er Jahren waren die Sachen viel, viel krasser und viel, viel heftiger teilweise, was so Umgebung angeht. Nicht nur, was mit den Menschen gemacht wurde, das ist auch noch wahrscheinlich eine Frage für sich, aber auch so, was mit Umgebung oder mit Tieren oder so gemacht wurde. Das ist ja, kann mich erinnern, irgendwie war mal mit irgendeinem Model und einem Elefanten durch New York irgendwas.
Oh Gott.
Irgendwas war da mal. Ich glaube, Linda Evangelista mit auf dem Elefanten durch New York. Aber das ist schon 30 Jahre, 25 Jahre her. Ich weiß, aber das war damals ein Skandal, zum Glück.
Das sollte auch ein Skandal sein. Aber es ist natürlich so, dass man auch mit Tieren shootet. Ich habe das auch schon gemacht. Es ist in meinem Job, glaube ich, echt schwer zu bewerten.
Ja, aber es ist ja nicht nur ein Job, den du machst. Du machst ja auch Make-up-Artist, bist du ja noch. Du bist Schauspielerin, darauf kommen wir später zurück.
Mhm.
Du bist Moderatorin.
Genau, jetzt seit 2 Jahren auch im Moderationsbereich unterwegs. Ja. Genau, mach ganz viel so Content für Firmen. Also tausche dann manchmal auch die Managerposition aus sozusagen. Also wenn jetzt Leute sozusagen in einem großen Konzern oder in einer Firma nicht so Lust haben, sich jetzt irgendwo hinzustellen und eine gewisse Message zu verbreiten oder zu, ja, einfach sich mitzuteilen, dann übernehmen wir das sozusagen oder ich.
Okay. Genau. Das ist doch cool. Was wollte ich denn hinaus? Ich hatte irgendeinen Punkt, auf was ich hinaus wollte. Egal.
Ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag bei Red Bull zum Beispiel.
Stimmt, darüber wollte ich hinaus.
Genau, also ich habe quasi ja schon mal im Einzelhandel 5 Jahre gearbeitet und nochmal jetzt 6 Jahre bei Red Bull und parallel ein Studium absolviert in Wirtschaftswissenschaften. Das zum Beispiel, genau, vielleicht wolltest du darauf hinaus.
Nee, dass du wahrscheinlich der Mensch bist, den ich bis jetzt kennengelernt habe, der am meisten gemacht hat in seinem Leben, verschiedene Sachen und sich, ich glaube, also was du alles, ich glaube, wir haben nicht mal ansatzweise den Oberfläche gekratzt irgendwie, gefühlt. Nee, stimmt, was ich hinaus wollte ist, du bist ja, was ich ziemlich interessant finde, in der heutigen Zeit, du bist ja relativ rar, was Social Medias angeht. Also ich sag relativ rar zu deinem Beruf und zu deiner öffentlichen Präsenz.
Ja.
Und normalerweise ist man mittlerweile Content Creator irgendwie immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube, jeder ist irgendwie ein Influencer, kann das sein, der in der Öffentlichkeit steht oder der ein blaues Häkchen hinter seinem Namen hat.
Das mit den Häkchen ist mittlerweile gar nicht mehr so spektakulär. Die kann man mittlerweile kaufen für einen kleinen Betrag. Die sind auch nicht mehr so geschützt. Also
okay.
Man musste sich damals, also ich sag mal damals jetzt noch dieses Anfang dieses Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr, verifizieren. Das heißt, man musste gewisse Zeitungsartikel einreichen, Filmreferenzen oder dass man sozusagen wirklich öffentlich tätig war oder in der Öffentlichkeit war. Mhm. Das heißt, dieser blaue Haken hatte tatsächlich irgendwie eine Funktion. Und jetzt ist es aber so, dass eigentlich sich jeder, der sozusagen den passenden Pass sozusagen zu seiner Person hat, diesen Haken einfach kaufen kann. Also ich glaube, der ist 49,90 oder so.
Einmalig oder jährlich?
Ich habe es wirklich überhaupt nicht im Kopf. Schon drauf anspielst, ich bin mit Social Media nicht ganz so, also als Model jetzt nicht ganz so unterwegs. Natürlich, wenn ich jetzt Content produziere oder so, da beschäftige ich mich natürlich schon dann mit der Marke und auch dem, was vermittelt werden soll oder wie oder ne, über Ads. Ja. Ich habe ja auch studiert und habe auch viel Richtung Facebook und Co. gemacht. Aber genau, der blaue Haken hat mittlerweile leider nicht mehr ganz so diese Wertung.
Genau. Ich glaube, das kam durch Twitter oder jetzt X oder wie es auch immer heißen mag, dass der Musk hat es doch irgendwann im Laufe letzten Jahres oder diesen Jahres eingeführt und dann haben alle nachgezogen, glaube ich.
Ja, ich glaube, diese Rechnung geht da halt gut auf, wenn wir halt sagen, weiß ich nicht, wie viel User die haben oder wie viel Nutzer von Instagram und Facebook und Co., was das am Ende für einen Umsatz macht, wenn da jeder sich einen Haken kauft oder jeder plötzlich mal ein paar Euro ausgibt. Ich glaube, das ist halt nicht zu unterschätzen und das ist wahrscheinlich das Geschäftsmodell in der Form, ja.
Ja, über die Geschäftsmodelle von Elon Musk brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das sind, glaube ich, ganz schwierige Sachen teilweise. Ich bin immer noch dabei, dass die endlich mal ihren MMA-Fight machen. Musk gegen Zuckerberg.
Oh, okay.
Die wollten noch einen Cage-Fight machen, die beiden.
Echt?
Ja. Okay. Das ist,
da bin ich jetzt nicht ganz so informiert.
Nee, das war vor einem Vierteljahr oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, da gab es immer schon ein bisschen Beef zwischen den beiden. Und dann, ich glaube, Musk hat Zuckerberg herausgefordert. Und ich glaube, Musk ist, glaube ich, auch sogar 20 Jahre älter als Zuckerberg. Und Zuckerberg hat einen krassen der ist ein MMA-Fighter von seinem Körperstatur, Zuckerberg. Der zerbricht innerhalb von 2 Sekunden. Aber ich will das sehen. Ich will das sehen.
Du willst das sehen, okay.
Ich will das sehen, wie die sich auf die Schnauze hauen, die Milliardäre.
Oh, okay. Ja, am Ende sind es ja alles irgendwie Menschen nur, ne?
Es ist auf jeden Fall verrückt. Aber diese Menschlichkeit geht auch irgendwann ein bisschen verloren in diesen, wenn man so dermaßen expressiv mit seinen Äußerungen ist und so dermaßen teilweise über die Stränge schlägt. Ich weiß nicht, ob man den, also mit Musk kann man nicht mehr richtig für ernst nehmen, glaube ich.
Also ich glaube, es ist generell schwer, wenn man die Extreme so auslebt und dann letzten Endes vielleicht auch gar nicht mehr so die anderen Möglichkeiten sieht und auch nicht hören will, ist schwierig, ja.
Es gibt ja auch andere in dem Bereich. Es gibt wahrscheinlich Milliardäre, von denen man auch in seinem Leben noch nie gehört hat.
Ich glaube, es ist richtig cool, wenn du Milliardär bist und dich keiner kennt.
Das ist richtig geil, ja, das stimmt.
Dann lebst du wahrscheinlich noch sehr viel entspannter.
Wie in Deutschland zum Beispiel, gibt es ja auch Milliardäre, die kein Mensch kennt, vom Gesicht her.
Ja.
Ich glaub, die von...
Das ist auch die, also warum, das ist auch die Frage, warum sollte man die eben kennen, ne? Also, es ist halt, ja.
Aber,
also Geld ist halt zwar schon toll, aber ich meine am Ende...
Ja, aber du bist ja in der Öffentlichkeit und ganz ehrlich, ich will jetzt über den Hauptmann reden. Das juckt mich schon die ganze Zeit ein bisschen, weil Linda hatte eine kleine Rolle in Der Hauptmann. Ein Film von 2018 von Robert Wendtke?
Robert Schwendtke.
Schwendtke, Entschuldigung.
Genau, ist Hollywood-Regisseur und hat auch zum Beispiel Flight Plan mit Jodie Foster gedreht oder
genau.
Was er noch für ein... Also der hat wirklich ganz paar tolle Filme produziert und ist eigentlich Deutscher.
Genau, und den habe ich damals gesehen und den habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Habe ich jetzt gestern mir nochmal angeguckt, den Film. Und ich muss zugeben, ich bin mal sehr kritisch, was deutsche Produktion angeht.
Ich bin total, also da findest du mich hier total als Kritiker. Ich hasse es manchmal, wenn deutsche Filme so langatmig sind, weißt du, wenn wir... In Hollywood ist es so, es wird eine Kaffeetasse hingestellt und dann wird getrunken. In Deutschland machen wir das aber so, wir stellen eine Kaffeetasse hin, wir gießen den Kaffee ein, ne? Es gibt einen Schnitt auf, die Kaffeetasse wird genommen, die Kaffeetasse wird angesetzt und dann wird es getrunken. Also das ist im Prinzip, es wird so sehr viel Detail gezeigt, damit man es wirklich versteht, die Situation.
Stimmt.
Also man unterstellt ein bisschen, dass wir ein bisschen länger brauchen. Also das ist halt...
Sehr gut. Das du unterstützt meine Meinung da diesbezüglich.
Aber nicht jeder. Es gibt auch wirklich sehr, sehr tolle deutsche Produktionen, wo ich sage, wow, da ist mal wirklich ein Meisterwerk gelungen wieder.
Systemsprenger zum Beispiel in den letzten Jahren, der war sehr, sehr gut.
Ja, habe ich auch gesehen.
Sehr gut. Die ist ja auch ziemlich durchgestattet, die Kleine. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber die hat ja dann mit Tom Hanks im Film mitgespielt und so.
Das ist toll, ja.
Ja, da war sie sogar wirklich Co- Schauspielerin. Also jetzt nicht irgendwie so eine, die mal meine Wasser nach A nach B getragen hat, sondern wirklich die
zweite
Hauptbesetzung. Das ist richtig cool. Ja, aber zurück zum Hauptmann. Wenn du
schon da reinkommst, ne?
Ja, genau. Aber die ist auch wirklich saugut. Also Systemsprenger. Und einer der besten deutschen Filme aller Zeiten wird immer noch Bang Boom Bang bleiben.
Ist auch gut, ja.
Bang Boom Bang ist einfach fantastisch.
Kann man auch immer noch mal neu gucken, also immer wieder auf jeden Fall.
Das stimmt. Ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele gute deutsche Filme, aber der Mainstream, sagen wir mal so, ist eher von Müll überschattet, wenn es mal ganz...
Ja, es ist halt einfach etwas sehr schnell produziert und wenn man halt auch letztendlich hinter die Kulissen schaut, wie schnell das so abgefertigt wird und schon was anderes. Also ich habe ja jetzt den direkten Vergleich zu einem Hollywood-Set, wo wirklich alles so straff durchorganisiert ist und wirklich... sag mal, wirklich die Koryphäen, also die teilweise wirklich besten Leute daran gekarrt werden. Und in Deutschland ist es dann doch so, das weiß ich nicht, ne? Das ist irgendwie anders.
Ja,
aber du hast auch schlechte Hollywood-Produktion, ne? Das ist halt völlig egal.
Ja, klar. Und
Deutschland, aber am Ende müssen wir ja auch festhalten, das ist eine Empfindenssache, ne? Also wenn wir jetzt sagen, 100 Leute, die werden alle eine andere Meinung haben zu dem Film. Und ich glaube, das ist schwierig, ja. Manche lieben deutsche Filme wahrscheinlich und manche eben ganz andere.
Nee, wenn man sich die Zuschauerzahlen letzten, sagen wir mal, 15 Jahre anguckt, dann haben diese in Anführungsstrichen nicht so geilen Produktionen schon mehr Zuspruch als die Produktionen, die halt ein bisschen was anderes versuchen. Hat ein bisschen was mit der deutschen Filmförderung zu tun, also sowieso ein ganz großer Quatsch, diese deutsche Filmförderung. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema, damit käme ich auch nur halb aus. Aber du hast bei Der Hauptmann mitgespielt.
Genau.
Zwar bloß eine kleine Rolle, relativ am Ende.
Leider eine sehr kleine, aber lange Drehzeit, also 5-6 Tage waren wir da am Set. Ganz kleine Besetzung sozusagen und ein riesen Team dahinter. Also 20 Schauspieler waren es, glaube ich, und dann noch das Ganze ringsrum. Genau.
Und nicht bloß paar Schauspieler, die man so, sondern waren Haupt...
Es war eigentlich so die Schauspielriege.
Eigentlich wollte ich gerade sagen, ist schon fast das die A-Plus-Riege mit Milan Peschel und
Frederik Lau.
Also, das war schon hart.
Ja.
Das war schon richtig gut. Und dann hast du noch so Schauspieler, die man nicht so kannte in anderen Rollen, wie den SA-Mann Hansen zum Beispiel. Hieß der Hansen?
Ja, Hansen.
Der genau. War auch richtig guter Schauspieler. Ich habe leider seinen Namen vergessen.
Aber einer kommt sogar irgendwie aus der Ecke hier aus dem Osten. Weiß gar nicht, wie der. Ja. Ich weiß gar nicht leider, wie der hieß, aber.
Und das,
da waren auch ein ganz paar regionale Leute dabei.
Und das ist eine Sache, die mich ein bisschen an deutschen Filmen, auch an dem Hauptmann stört. Es werden keine Dialekte gesprochen in deutschen Filmen. Und wenn, dann bloß aus irgendwelchen Verhohnepipelungssachen.
Ist halt immer die Frage mit dem Dialekt, ob es wirklich gebraucht wird. Ne? Weil am Ende willst du die breite Masse ja irgendwie abholen und treffen. Und ich weiß jetzt nicht, so ein sächsischer Dialekt, ob wir den so gut reinbringen können. Jo.
Der Bayer wird schon verstehen irgendwo. nee, aber wie, also war's 5, 6 Tage am Set?
Genau, also.
War das bloß für die Szene, die du gespielt hattest, oder hast du auch noch andere Szenen mitproduziert sehen?
Wir haben viel, viel mehr produziert. Das muss man halt irgendwie wissen, wenn man da gebucht wird. Man hat einen riesen Plan, also es soll viel, viel mehr gemacht werden. Es wird auch viel, viel mehr umgesetzt. Also ich glaube, wir hatten dann irgendwie 11 Stunden Drehmaterial. Ich glaube, letzten Endes war ich irgendwie, lass mich lügen, insgesamt vielleicht 30 Sekunden mal zu sehen, also im versetzt. Ja. Ne? Also ganz viel Material wird dann einfach komplett als Story wieder rausgenommen. Das ist ganz normal an solchen Sets, dass zum Beispiel wirklich 14 Tage gedreht wird und 14 Tage davon werden nicht verwendet. Also Drehmaterial. Wenn die wirklich sagen, wir ändern die Story jetzt doch nochmal irgendwie ab oder das passt jetzt doch nicht ganz und dann wird das halt einfach nicht reingenommen. Das ist natürlich schade, aber das ist ganz normal.
Das ist ganz normal. Es wird es nur 4, 5 Stunden Filme geben wahrscheinlich am Ende.
Genau.
Und wie war das Gefühl, als du dann, oder anders gefragt, hast du den Film schon gesehen, bevor alle anderen es gesehen haben, oder hast du den erst mit im Kino gesehen?
Also wir waren mit Frederik Lau, Milan Peschel, also im Prinzip die alle, die an dem Projekt mitgewirkt haben, also die etwas engeren Stehenden, waren wir alle gemeinsam in Berlin dann im Kino und haben den sozusagen separat gesehen, bevor er dann rauskam. Das war ein unfassbar cooles Gefühl, weil man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man jetzt eine ganze Weile in dem Bereich unterwegs ist und dann doch mal vielleicht so nah an, ich sag mal klar, für jemanden, der beruflich irgendwie Ziele hat oder nicht Ziele, also ich habe das jetzt nicht ganz bewusst sozusagen angesteuert, aber das ist dann schon echt überwältigend, wenn du da in so einem Kino sitzt und wirklich zurückschaust auf diese Drehzeit und einfach dankbar bist, dass du das mitmachen durftest und ja, da fühlt man sich auch so richtig zu Hause, also es ist ganz verrückt. Ich war schon immer, wie gesagt, so ein bisschen sehr extrovertiert und sehr, also privat sehr, sehr ruhig, aber irgendwie dann doch, wenn sobald Musik anging oder eine Kamera oder so, sehr, sehr laut, also sehr, sehr lauter Mensch. Und das war irgendwie toll. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich das immer mehr möchte und dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Genau. Und auch eben die Menschen, die man dann kennenlernt, ne, mit denen hat man einfach eine gute Zeit gehabt auch.
Okay, hat das noch zu mehr geführt danach? Zu schauspielerisch mehr Sachen?
Ja, also ich habe dann zum Beispiel noch mit Milan immer mal geschrieben oder man hat sich dann auch immer noch mal gesehen. Aber natürlich ist es so, dass jeder da so in seinem Strom drin ist und
ja, klar.
Es dann doch etwas stressig ist und man das eigentlich alles gar nicht unter einen Hut kriegt. Also ich muss jetzt auch immer mehr gucken, dass man die Freunde sozusagen sieht und genau, dass man da halt irgendwie die Zeit findet, andere Dinge noch zu machen. Wobei ich halt vom Pensum eigentlich gar nicht so straff eingeplant bin und sehr, sehr flexibel bin. Genau, aber um nochmal auf dieses Set-Life und nochmal zurückzukommen auf das Ganze, was ich sehr beeindruckend fand, war die Art von Robert Schwentke, also der Regisseur. Mit dem steht und fällt ja letzten Endes auch ein Stück weit die Stimmung und das Projekt, weil ich habe schon viele Produktionen gehabt, wo es Regisseure gab, die sehr, sehr, nicht taktlos, aber einfach sehr von oben herab mit dir gearbeitet haben und das drückt natürlich die ganze Stimmung am Set, weil letzten Endes jeder, der da irgendwo ankommt und was braucht oder was möchte, so behandelt wird und das überträgt sich dann. Und Robert Schwentke war einfach völlig entspannt, der ist immer mit einer Zigarre sozusagen da am Set gestanden oder hat sich in einen großen Sessel gesetzt und hat da ganz entspannt mit dir geredet, hat dann gesagt, hier, kannst du dir vorstellen, nochmal das und das zu machen, hat das sozusagen ganz klar gesagt, was er sich vorstellt und welche Stimmung er produzieren möchte und das ist dann teilweise ja alles nicht dazu gekommen, dass es verwendet wurde, aber letzten Endes war das schon sehr privat, was man da so hatte, obwohl da letzten Endes 50 Leute ringsrum standen. Ja. Also ich hatte auch mit ihm quasi wie so eine Einzelkonversation, wo es dann irgendwie darum ging. Ich glaube, da, das war dann die Szene, wo das Ganze gestürmt wird zum Schluss und alle rausgeholt werden. Und da hat er dann gefragt, ob es für mich in Ordnung wäre, ob ich zum Beispiel oben ohne sozusagen abgeführt werde durch einen Soldaten. Ich musste dann zum Beispiel in der Szene mit Milan hinten am, das war so ein kleines Feuer, warten. Genau, und da hat er mit mir ganz in Ruhe das besprochen und dann haben wir wirklich gemeinsam einen Plan gemacht, wie das umgesetzt wird und das war echt cool.
Ja, merkt man, dass ein Profi ist, dass er wirklich ein Profi ist.
Total, also vor allem menschlich auch sehr, sehr, sehr einfühlsam und einfach auch wirklich daran interessiert, dass sich jeder irgendwie wohlfühlt und irgendwie das umsetzen kann, was er wirklich mitbringt. So. Ja, also nicht jetzt, dass ich oben ohne war, aber letztendlich, ob man das wirklich will, also er geht nicht über Grenzen zum Beispiel von Leuten, die jetzt zum Beispiel erst neu an so einem Set sind oder er wusste ja, dass wir sozusagen keine erfahrenen Schauspieler sind oder waren. Also da...
Ja. Es gibt ja manchmal auch Regisseure, die sowas zum Beispiel ausnutzen, wenn sie halt jemanden hübsche junge Frauen da haben und die dann mit irgendwelche Rollen pressen, damit sie halt mal oben ohne sind oder so. Genau. Aber wenn es der Rolle und der Szene entspricht, dann, wie es anscheinend, wie es auch war, dann ist es eine ganz andere Geschichte.
Genau, und das ist halt auch das Gefährliche in dem Business, ne? Dass man da sagt, ich will es unbedingt und dann vielleicht auch so ein paar Schritte geht, wo man sagt, ich fühle mich danach vielleicht damit unwohl. Für manche ist das gar kein Problem, ne? Ich habe danach auch so ein bisschen drüber nachgedacht, war das jetzt alles richtig? Aber es war, am Ende hat sich das gut angefühlt, es waren alles professionelle Leute und es wird ja auch dann sozusagen gesagt, hey, wir zeigen zum Beispiel nur das und das und es wird auch nur so und so aus der Perspektive gefilmt. Aber prinzipiell bist du ja an dem Set dann eben halb nackt und 50 Menschen sehen das. Mhm. Ne? Da muss man, glaube ich, schon echt erstmal ein bisschen sich drauf einstellen, dass die Situation dann letzten Endes auch so ist, wie sie ist und damit klarkommen. Also für mich ist es nicht das Problem gewesen, weil ich finde, ich habe so ein bisschen diesen Ansatz, dass wir alle nur Menschen sind und da irgendwie jetzt das nicht irgendwie eine extra Stellung an sich hat. Klar, es ist ein großer privater Bereich, aber ich habe dann auch zu Robert gesagt, Robert, pass auf, wenn das sozusagen wirklich einen tollen Film ergibt oder ein tolleres Produkt, wenn wir sozusagen jetzt diese Szene so hochschaukeln, dann bin ich dabei. Let's go. Ne? Und ich vertraue euch, also ich vertraue auch auf den Schnitt, dass das dann im Prinzip so geschnitten wird, dass du da jetzt nicht irgendwie entstellt wirst oder entblößt. Und das wurde auch nicht gemacht. Ne? Also es war ja am Ende gar nichts zu sehen. Und genauso wurde es ja auch versprochen.
Und das war ja diese gesamte Szene, die gesamten letzten, lass es 15 Minuten sein oder so vom Film, oder 20 Minuten dann in dieser Wirtschaft und allem Möglichen.
Genau, genau.
Das ist ja dann alles mehr oder weniger überspitzt. Das hat ja nichts mehr mit diesem relativ realistischen Ansatz zu tun.
Genau, es hat schon noch ist. Was, es hat schon ein bisschen was von Theater.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
genau.
Da gibt es auch irgendwie so Szenen, die, wo entweder sind es Standbilder oder stehen alle Schauspieler komplett still mal für ein paar Sekunden oder so. Bloß um die Szene ist irgendwie. Wie gesagt, im Großen und Ganzen, der Film ist echt super. Ich habe den am zweiten nochmal gesehen. Ich hatte den irgendwie emotional in Erinnerung gehabt. Ich glaube, im Kino wirkte der irgendwie emotionaler, diese ganze Geschichte um ihn herum, dass der halt dann eigentlich nur überleben wollte und dann im Prinzip seinen Größenwahn bekommt.
Der hat auch relativ gute Kritiken bekommen.
Ja, der wurde
ich glaube, weltweit fast.
Ja, ja, da gibt es eine englischsprachige Fassung. Ja. Auf jeden Fall.
Der Captain habe ich auch irgendwie so eine Headline gesehen in Amerika. Da wurde der auf jeden Fall auch mit vermarktet. Auch in ganz Europa natürlich. Ich glaube sogar noch weiter weg. Ja.
Wenn du bei IMDb eingibst, kommen nur englische Sachen. Gibt's
genau. Ich musste auch feststellen, dass diese IBM-Einträge, da hatte ich ja jetzt auch irgendwie einen. Ich habe den erst seit jetzt irgendwie entdeckt. Also ich wusste gar nicht, dass ich so einen hatte durch eben diesen Film.
Ja, du
und
bist.
Auch so eine Biografie dann schon von mir irgendwo steht. Und also das war echt abgefahren. Da dachte ich so, ui, kommt das denn jetzt her?
Aber kann man sich auf jeden Fall damit bewerben? Oder kann man mal sagen, hey, ich war in einem Film dabei? Wie viel und warum? Ist doch am Ende egal. Man kann aber sagen, war im Film dabei.
Ja, allein die Erfahrungen, glaube ich, sind da auch schon entscheidend. Selbst wenn du sagst, das ist meine Filmreferenz, ist ja nicht die einzige, aber. Das, man weiß ja, wenn man in der Branche arbeitet, dass es ganz oft so ist, dass du vielleicht wirklich 10 Tage arbeitest und 2 Tage davon werden wirklich verwendet. Das ist wirklich normal. Also es wird ganz viel investiert, aber im Nachhinein dann, was am Produkt wirklich verwendet wird, ist verschwindend gering dann manchmal.
Ist ja beim Modeljob ähnlich. Ich weiß nicht, wie viele 100 Fotos man von dir macht, wo am Ende bloß eins verwendet wird.
Genau, also da habe ich einige Kampagnen, wo ich dann vielleicht einen ganzen Drehtag hatte für einen Werbespot oder so und dann hast du wirklich nur so dein Gesicht ganz kurz für 2-3 Sekunden in diesem Werbespot, ne? Also es ist wirklich krass, was da für eine Arbeit dahinter steckt und da muss man an der Stelle auch mal sagen, wie wahnsinnig toll dann alle da so dahinter arbeiten, ne? Also von der Idee bis welche Leute nehmen wir, was brauchen wir dazu, ne? Wo setzen wir das um, welche Materialien, wie viel Budget und ja, das, wo strahlen wir es dann am Ende aus? Also es ist schon riesige Kette, was da passiert.
Und mein Kater hat gerade einen Anfall gehabt, kurz. Okay, nee, wie gesagt, und du bist ja auch Make-up-Artist.
Genau.
Ich bin offen, ich habe neben mir hier mein Handy liegen mit deinem Instagram-Profil auf, damit ich einfach nichts irgendwie vergesse. Make-up-Artist, kam das durch den Beruf oder hast du das vorher schon gern gemacht?
Man muss dazu sagen, ich war super gut in der Schule in Kunst und in Sport. Das war das Einzige, wo ich gut war. Also da hatte ich immer meine 1 oder 13 Punkte oder was auch immer oder 15. Ich habe quasi schon immer so Spaß gehabt an Form, Farben und habe dann aber sozusagen, als ich mit 20 angefangen habe zu modeln, irgendwann natürlich Make-up entdeckt. Und ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich hatte eine ganz, ganz tolle Betreuung, die sozusagen bei meinem allerersten Shooting meine Maske gemacht hat und danach auch viele weitere Jahre bis heute mich sozusagen betreut hat vom Make-up her. Und bei ihr bin ich dann sozusagen auch mal so 1-2 Jahre mal helfen gekommen und mitgelaufen bei ihren Jobs. Also sie ist gelernte Maskenbildnerin, Alexandra Kauling, danke an der Stelle. Und sie hat mich so tatsächlich an die Hand genommen und hat mir gezeigt, welche Qualitäten Make-up haben kann. Und natürlich hatte sie auch einen ganz bestimmten Stil und das hat auch jeder. Und da durfte ich mitlaufen und irgendwann hieß es dann, hey, über Umwege bei damals MAC Cosmetics ist eine Stelle frei, magst du dich nicht mehr bewerben? Ne? Also ich habe damals ja mein Abitur nachgeholt, 3 Jahre, und dann studiert. Und in dem Studium war es natürlich super, einen Nebenjob zu haben, um das Ganze natürlich noch ein Stück weit zu finanzieren. Und da bin ich dann irgendwie reingerutscht und habe dann 5 Jahre bei Estee Lauder, das ist sozusagen die Dachfirma, Dachmarke.
Okay, kennt man.
Bei MAC Cosmetics gearbeitet und habe dann am Tag tatsächlich ja immer so, ja, du hast schon so 40 bis 50 Kunden gehabt, die sozusagen passgenau einen Look brauchten oder im Prinzip wirklich sehr, sehr, sehr genau Vorstellung hatten, wie sie aussehen wollen, und du musstest die so ein Stück weit zu diesem Ziel begleiten, und das war halt total super in der Hinsicht, dass du sozusagen so viel lernen konntest über Haut, Menschen, generell Produkte, Texturen, Farben. Das war toll. Also du hattest dann irgendwann auch mal so Kundentermine, wo du dann gesagt hast, du hast jetzt mal vielleicht eine Braut oder du hast jetzt irgendwie jemanden, der jetzt eine Moderatorin, die jetzt gleich zum Event geht und moderieren soll, und du hast sie dann alle halt vorbereitet. Und dadurch bin ich dann erst irgendwann nach diesen 5 Jahren zur Selbstständigkeit in dem Bereich gekommen, weil ich gesagt habe, hey, das ist so ein schöner Beruf, den möchte ich einfach weiterführen, und habe mir dann natürlich meine ganze Ausstattung noch Step by Step besorgt, weil es ist ja auch nicht so günstig, und habe das bis heute sozusagen dann weitergelebt und konnte das beides super kombinieren dann, genau.
Okay, und kannst du, also wenn du das jetzt Jahre gemacht hast, bist du dann auch jemand, wenn du halt selber Make-up bekommst, dass du dann kritisch
den Menschen? Die Frage habe ich jetzt schon so oft bekommen, auch in anderen 2.
Es ist normal. Ich glaube, die bietet sich auch einfach an.
Ja, also es ist schon so, dass ich sehr, sehr entspannt bin und sehr universell einsetzbar bin und da eigentlich überhaupt kein Mensch bin, der da irgendwie mäklich ist oder sich dann irgendwie aufführt oder sagt, nee, es geht gar nicht oder so. Trotzdem muss ich sagen, in der Anfangszeit gab es dann schon so viele freie Projekte. Man arbeitet ja am Anfang sozusagen für lau oder für nichts, ne? Also die ersten 5-6 Jahre der 14, fast 14 Jahre, die ich es jetzt mache, verdienst du ja schlichtweg auch einfach nicht wirklich Geld und arbeitest dann auch mit anderen Menschen, die jetzt sozusagen auch am Anfang stehen, genauso wie ich. Also ich konnte ja auch noch nichts, ne? Also klar. Das ist natürlich die nächste Frage, warum sollte ich Geld bekommen für was, was ich noch nicht beherrsche, ne? Und da ist es natürlich so, wenn man anfängt, da sitzt noch nicht jeder Leadstrich, dann hat man vielleicht auch noch nicht so viel Equipment, wie man es haben sollte. Und da war ich auf jeden Fall sehr unsicher, sage ich mal, und habe da manchmal mich dann auch sehr, sehr unwohl gefühlt auf der Bühne zum Beispiel, wenn ich dann wirklich so überschminkt wurde oder wirklich, also von der Augenform verändert wurde einfach, also sehr, sehr verändert, so dass ich stark nicht mehr ich war. Also ich habe kein Problem damit, jemanden zu verkörpern, der jemand anderes, also eine andere Person zu verkörpern, aber wenn es am Ende trotzdem um mich geht oder ich sage, es soll jetzt die Linda, ist gebucht und es soll auch die Linda bleiben, dann habe ich damit auf jeden Fall ein Problem gehabt früher, aber jetzt zum Beispiel ist es gar nicht mehr so, jetzt komme ich ans Set, dann lasse ich mich sozusagen fertig machen und gehe sozusagen an vor die Kamera und setze das dann einfach um. Also da bin ich dann, denke ich, gar nicht mehr so viel nach drüber, nee.
Ja, und du warst jetzt Mitte September, ich habe den Datum vergessen, warst du ja, wo wir uns kennengelernt haben, beim Live-Podcast in Bautzen, ja, zu Gast bei Ludi und Quincy vom Helikopter-Podcast. Wie kam es einfach jetzt erstmal dazu, bevor wir auf den Abend an sich eingehen?
Es war so, dass ich den Ludi von vielen Red Bull-Events kannte. Ich weiß nicht, Red Bull hat ja wirklich so viele starke Events gemacht und er war dann immer mal der Moderator der ganzen Geschichte. Also auch wirklich von großen Events in Südafrika oder ja, ich glaube, weiß gar nicht, Russland, oder er ist super universell einsetzbar und wir haben uns dann dort eben auch kennengelernt darüber und viel miteinander gequatscht und auch eine gute Zeit gehabt. Und irgendwann kam er dann mal jetzt vor kurzem eben auf mich zu und meinte, Linda, du wärst der coolste, also wir würden dich gerne einladen für einen Live-Podcast und ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe tatsächlich, um nochmal auf die erste Eingangsfrage zurückzukommen, Social Media technisch und einfach so, was diese Selbstvermarktung angeht, bin ich da nicht so hinterher. Und da dachte ich so, ja, Podcast klingt eigentlich ganz nett. Machen wir mal. Genau, dazu ist es so gekommen, genau.
Okay, der Podcast ist so ein ganz neues Medium jetzt irgendwie, dass das irgendwie jeder macht. Also das ist so durch die Pandemie auch wirklich krass. Also durch die Pandemie ist das so krass durch Decke gegangen, Podcasten und alles Mögliche. Also, und dann war es soweit im Bautzen und ihr wart als Zweite dran nach Marlon und Next Level You Podcast, genau, wart ihr als Zweites dran. Und hattest du irgendwelche Vorstellungen, sagen wir mal so, hattest du irgendwelche Vorstellungen, was dich erwarten könnte, oder bist du einfach komplett blind da reingegangen?
Nee, also tatsächlich blind nicht. Ich habe mir tatsächlich schon Gedanken gemacht, wie das wird, beziehungsweise hatte ich mir ja noch von Uwe Herrmann zum Beispiel ein wunderschönes Kleid geliehen, also das wird man bestimmt nochmal demnächst irgendwo sehen. Also ich war schon vorher ein bisschen unruhig, weil ich halt nicht so genau wusste, was auf mich zukommt, weil das halt einfach eine ganz, ganz neue Erfahrung war. Letzten Endes, das habe ich auch schon vor einer Weile gesagt im Podcast jetzt, es geht ja in diesen Podcasts ja oft auch letzten Endes um dich als Persönlichkeit, und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war jetzt nicht nur, also da ging es nicht um meine Persönlichkeit, ne? Ich verkörper ja letzten Endes immer Emotionen und Produkte, also ich verbinde ja sozusagen die Verkäufer mit den Produkten und dann letzten Endes mit den Endkunden. Also ich bin ja quasi dieses Medium und da muss ich mich letzten Endes ja auch auf dieses Produkt anpassen und auf das, was da umgesetzt werden soll. Und das ist ja nicht, in der Regel nicht das, was ich bin oder was ich privat bin. Und das war dann letzten Endes eigentlich so eine kleine Herausforderung zu sagen, okay, dann schau einfach mal, was passiert und lass dich mal ein bisschen treiben. Und das war dann irgendwie doch sehr, sehr schön. Also
ja, das war auch ein cooler Auftritt.
Ich hatte schon Respekt davor, vor allem, wenn du wirklich mal irgendwie vielleicht was Falsches sagst oder so, ne? Also Ludi hatte das letztens anklingen lassen, dass er auch mal Fehler gemacht hat beim Moderieren oder vielleicht auch mal einen rassistischen Ausdruck gebracht hat, der ihm super leid hat, wo er überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, was dann so ein Impuls war, was du dann auch nicht mehr zurücknehmen kannst. Ne? Das ist dann einmal irgendwie im Netz.
Das ist einmal im Netz. Es ist aber auch, dass ich finde das Coole an Podcasten, dass man auch mal Fehler macht. dass man auch mal solche Fehler macht. Das ist halt, dass jeder Mensch, alter Spruch, Plattitüde, jeder niemand ist fehlerfrei, bla 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 bla, ist ja richtig. Es ist bloß das, es gibt mittlerweile Podcasts, die wirklich extrem darauf achten, dass die immer richtig und korrekt alles formulieren und alles richtig machen. Mhm. Und das ist so verdammt anstrengend zu hören. Anstatt irgendwie 2, 3 Leute, die sich einfach nur unterhalten und dann vielleicht auch mal einen blöden Satz oder blödes Wort fallen lassen. Passiert.
Mhm. Ich glaube, das Schwierige ist wirklich, wenn es dann Menschen sind, die eben sehr stark in der Öffentlichkeit stehen oder vielleicht in 10 Jahren in der Öffentlichkeit stehen, dass dann solche Sachen eben ausgegraben werden, ne? Also das sieht man ja ganz tagesaktuell auch so in der Politik, dass dann irgendwelche Sachen aus der Kindheit eben dann an die große Glocke gehangen werden. Und ich glaube, das ist das Gefährliche dann.
Es ist das Gefährliche.
Also, wir sind jetzt vielleicht wirklich nicht diese bestimmte Zielgruppe, aber das kann schon für den einen oder anderen zum Verhängnis werden und auch psychisch so starken Druck ausüben. Ich hatte das mit meiner Mutti jetzt das Gespräch, weil wir hatten einfach auch mal darüber gesprochen, wie es war. Und das darf man nicht unterschätzen. Da haben wir wirklich drüber gesprochen, was das auch in Menschen auslösen kann, da vermeintlich Fehler zu machen oder vermeintlich vielleicht auch was Falsches zu sagen, obwohl man es vielleicht nicht so meint oder es kommt halt anders rüber. Und dann wird es vielleicht auch einfach genutzt gegen dich.
Ja, ich will jetzt nicht die Diskussion Cancel Culture und so. Das ist für einen anderen Tag mal, wo man könnte man vielleicht darüber unterhalten. Ja. Nee, aber du warst vorher schon mal in Bautzen gewesen, bevor du jetzt in dem Abend warst?
Ja, also ich komme ja aus der Gegend, so ein bisschen aus der Lausitz. Also Görlitz, Horka, Niesky, da bin ich so groß geworden, also in der Teenagerphase. Und Bautzen war ich auch schon mal. Ich hatte damals mal einen Freund, der wohnte da in Bautzen. Genau. Hm. Ja.
Das gibt's auch dort, nette Menschen in Bautzen. Nicht bloß.
Natürlich.
Nicht bloß irgendwelche Nazis, wie immer in Nachrichten gebracht wird.
Überall in der Welt. Ach, absolut. Ja.
Ja. Nee, wie fandest du den Abend so im Großen und Ganzen an sich, dieses Live-Pod? War bestimmt dein erster Live-Podcast-Abend so als aktiv und auch als Zuschauer? Oder hast du schon mal vorher so eine Erfahrung gehabt?
Ich habe so eine Erfahrung tatsächlich gar nicht gemacht bis jetzt. Und das Schöne war tatsächlich, man war vorher so ein bisschen aufgeregt dann, so als es auf die Bühne ging. Ja. Und dann saß man plötzlich in diesem Sessel und ist da irgendwie drin versunken.
Es war also auch ein sehr gemütlicher Sessel, muss man sagen.
Das Licht hat auf einen gestrahlt, man hat vom Publikum gar nichts gesehen. Also ne, das hat so geblendet. Ja. Dann hat man das Mikro noch in der Hand gehabt, man hat irgendwie alles ausgeblendet plötzlich. Ne?
Ja.
Das war schon, also so ab der Hälfte hat man dann irgendwie angefangen, sich so total zu entspannen und irgendwie zu Hause zu fühlen. Also dadurch, dass so eine Wohnzimmeratmosphäre war, war echt cool. Also danke nochmal an alle, die da mitgewirkt haben. Das war echt cool. Coole Erfahrung. Und was ich noch ergänzen wollte, weil du darauf eingegangen bist, generell Podcast. Meine Freunde haben natürlich sofort gefragt, wie es war. Und ich habe dann auch noch mal zu denen gesagt, Leute, das ist so eine krasse Selbstreflexion. Weil du hörst es ja im Prinzip dann noch mal und du hörst dich selber reden und auch, was du so redest. Und du reflektierst dann einfach noch mal richtig heftig. Also du nimmst halt auch Learnings mit und so. Und das ist unschätzbarer Wert. Also egal, wer sozusagen Bock hat, Podcast zu machen, einfach machen. Ich glaube, das bringt einen da schon persönlich auch ein bisschen Stärke,
Auf jeden Fall. Ich komme ja ursprünglich aus der Musik. Ich habe ja als Teenager mit Musik angefangen und in Bands gespielt. Das war noch Internet mit 52K Modem, was geklackert hat. Aus der Zeit war ich Teenager. Und ich, was ich an dem Podcast so merke, war es bei uns damals, dass sich in jedem blöden Dorf, wenn man so sagt, eine Band gründet oder Leute, die sich zu Musik machen, gründen. Mhm. Und so ist jetzt bei Podcasts auch, bloß dass Podcast halt diesen riesengroßen Vorteil hat, wie wir es auch gerade machen. Man kann das online machen über hunderte, tausende Kilometer, weil das Internet einfach zulässt. Und das ist halt geil.
Ja, ich finde es auch ganz inspirierend, wie viele Menschen da auch so dran sind an ihren Themen und an ihren Projekten und was da alles mittlerweile gibt im Netz, wo man sich auch einfach weiterbilden kann oder einfach Menschen trifft, wo man sagt, hey, die haben gerade eine ganz bestimmte Situation und die kommen da so oder so in der Form irgendwie damit klar oder raus. Und das ist voll inspirierend und man kann sich da überall irgendwie Motivation holen. Das ist richtig geil. Also,
Hammer. Also, die Kataloge sind voll über alle Themen. Also egal, was für ein Thema du hast, da gibt es mindestens schon 2 Podcasts drüber. Es ist einfach so. Und dann muss man sich für sich selber dann rausfinden, welche man präferiert. Die Leute, also es ist auch eine Sympathiefrage, ob man die Leute einfach sympathisch findet, die mit einem reden da. Weil im Prinzip bist du ja nur Zuhörer eines Gesprächs und man will mitreden. Ich kenn's ja, ich höre jetzt auch schon seit längerem, seit über 10 Jahren Podcast und denke mir immer so, Gott, wie gerne würde ich jetzt da mitsitzen und mit dir diskutieren oder das würde mir jetzt so Spaß machen.
Schreib dir doch mal an.
Ich hatte schon mit Leuten Kontakt und so eine Podcast-Szene und es war halt, wie gesagt, damals durch die Pandemiezeit haben wir uns ja auch gegründet, weil ich ja auch keine Musik machen konnte. Wir konnten uns ja alle nicht treffen. Ich konnte mich ja bloß mit Leuten über Internet treffen und irgendwie brauchte ich ein Outlet. Ich brauchte irgendwas, wo ich mich artikulieren konnte oder irgendwie irgendwas sagen konnte oder irgendwas machen konnte. Da habe ich gesagt, Freund gefragt, komm, hast Bock auf einen Podcast? Ja. Über was mal einen Podcast? Lass mal Musik machen. Ja. Ist jetzt was anderes geworden, aber am Anfang war so Fokus Musik und das macht Bock und wie du halt sagst, man reflektiert selbst, man entwickelt sich auch unfassbar weiter. Wenn ich mal die ersten Folgen von uns anhöre, das klingt so, als würde ich halt wirklich wie so am Konfirmationstisch sitzen und gerade meine Rede halten.
Ja, aber generell auch, was man über die Zeit einfach übers Tun und Machen dazu lernt, das ist Wahnsinn. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich meine Bilder von früher sehe oder generell, wie ich überhaupt da reingerutscht bin in die ganze Sache vom Modeln, ich hätte damals niemals, also ich schwöre, niemals gedacht, dass ich mal in so eine Richtung komme. Also das war nicht geplant bis vor 2 Jahren, keine Ahnung. Also es war wirklich nicht auf dem Plan.
Ich finde immer diese Fragen bei Bewerbungsgesprächen sehr, sehr, sehr beschissen. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Höchstens im Spiegel, ansonsten kann ich es dir nicht sagen.
Ja, das Ding ist auch, ich glaube, man muss eben im Hier und Jetzt leben. Und morgen ist es halt, gibt es vielleicht gar nicht mehr. Also ich finde mittlerweile so dieses ganze Zukunftsding und weißt du, morgen werde ich vielleicht irgendwie überfahren oder angefahren oder was auch immer. Da ist mein ganzes Leben anders und dann kann ich dir vielleicht meine Ziele nennen und die sind dann vielleicht wieder laufen lernen. Ne? Also das ist ein ganz rudimentäres Ziel, als jetzt irgendwie zu sagen, ich will, weiß ich nicht, also das ist der klassische Traum mit einer Villa am Strand sitzen.
Ja, und
also das ist halt, die Ziele stellen sich sozusagen mit deiner Situation.
Genau,
und
ganz
das ist halt schwierig, das immer so zu beantworten, weil ich halte davon nicht so viel.
Ja. Ich auch nicht. Ich halte davon überhaupt nichts sogar. Ich weiß nicht mal, was ich dann zu Mittag essen werde nach dem Podcast hier.
Ich glaube auch tatsächlich, dass diese Erwartungshaltung, die wir dann alle so ein bisschen bauen, ne, jeder baut ja im Prinzip diese Erwartungshaltung so krass auf, dass wir sozusagen eigentlich unter diesem Druck und dieser Last, ne, in eine Depression oder kaputt gehen, weil es letzten Endes viel zu viel ist und viel zu lang und viel zu hoch
und
man das heißt nicht, dass man das nicht schaffen kann, aber es geht einfach darum, jede Woche irgendwie gut zu leben und mit sich im Reinen zu sein. Und ich glaube, das ist halt schon eine Riesenaufgabe. Also ich finde, wie schwer ist es, immer bei sich zu bleiben, in Gruppen oder wenn man unterwegs ist, bei sich und seinen persönlichen Werten zu bleiben. Das ist ja alles schon eine Aufgabe für sich. Und ich finde, wenn man dann schon so irgendwie von diesem 5-Jahres-Plan redet, boah, schwer.
Sehr schwer. Und vor allem jetzt steht man noch unter größerer Beobachtung als noch vor ein paar Jahren durch, weil sich alle irgendwie auf irgendwelchen TikToks, Instagrams, Xen und wie die als alle heißen, irgendwie gibt es noch ein paar andere, anmelden und dann sozusagen ihr Leben der Öffentlichkeit präsentieren. Mhm. Ich meine jetzt nicht deinen Beruf, sondern wirklich so Leute, die kleine Followerzahl haben, aber trotzdem dann sozusagen die vielleicht auch überhaupt sehr introvertiert sind, wenn man sie trifft, aber dann so eine Art Extrovertiertheit bekommen, wenn sie halt im Social Media sind. Da kenne ich einige Kandidaten davon.
Ja, aber das ist auch in Ordnung.
Also ist vollkommen in Ordnung.
Die haben halt letztendlich ihr Medium gefunden, was das angeht und vielleicht auch ein Ventil für sowas. Und ich finde immer wirklich so dieses, weiß ich nicht, positiv, negativ bewerten. Das ist eigentlich, ich finde es schön, dass mittlerweile über Social Media einiges geht oder dass sich Menschen darüber vielleicht irgendwie mitteilen können oder auch vielen Menschen eine Perspektive geben oder andersrum. Es gibt so viele positive und negative Dinge.
Genau.
Und Followerzahl groß, klein, weiß ich nicht, ob das jetzt immer so der Einfluss dann ist, aber ja.
Ja, das, nee, ich meine, es hat wirklich dann, wenn jemand, ich finde es super, wenn du halt manchmal so durch, jeder hat diese Phase, wo einfach aus Langeweile durch Instagram scrollt. Mhm. Das gibt's einfach. Und dann siehst du irgendwelche.
Ja, stimmt, man muss sich da wirklich zusammenhalten.
Ja, ja. Ich versuche
dann auch gar nicht so viel bei Instagram abzuhängen, sozusagen. Nee.
Oder generell. Und wenn man ab und zu mal solche Videos sieht, wo halt jemand dann von seinem Weg erzählt, wie er von ganz simples Beispiel, was aber auch immer sehr cool ist, von Übergewicht zu jemandem, der jetzt der mit sich selber unzufrieden war und jetzt wieder mit sich zufrieden ist, weil er halt durch viel Mühe und viel Fleiß sein Ziel geschafft hat. Das Blöde an der ganzen Geschichte für mich ist immer noch, dass es immer irgendwelche Menschen gibt, die das noch torpedieren wollen durch irgendwelche blöden Kommentare, anstatt das zu lassen.
Ich hatte die Konversation mit einer guten Freundin gestern, wir haben 1,5 Stunden telefoniert und es ging tatsächlich um dieses Thema, dass du, egal was du machst, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir alle irgendwo so eine kleine Wertung in uns drin haben, das kann immer positiv und negativ kommen und du wirst nie Menschen komplett, also nicht alle davon, jeden Einzelnen davon überzeugen, dass das, was du gerade da machst, toll ist oder richtig. Und es wird immer Menschen geben, die das vielleicht irgendwie hassen oder dich haten oder dich irgendwie runtermachen dafür, was du da gesagt hast. Oder wenn du eben Fehler machst, das eben auch aufgreifen und nutzen. Aber letzten Endes denke ich mir halt immer, das ist alles, was wir halt hier tun, ist halt alles menschlich. Ja. Und ich glaube, dass man da dieses Negative auch irgendwie rausnehmen kann. Also ich glaube halt nicht, dass es Sinn macht, ungefragt Leute immer zu kritisieren. Also, dass wir sozusagen da auch diesen Wind rausnehmen und einfach sagen, hey, wenn ich gefragt werde, ob ich jemandem Tipps geben kann oder sagen kann, wie findest du das? Gerne, aber ich finde immer, wenn wir sozusagen anfangen, immer so von uns aus auf den anderen zuzugehen und zu sagen, hey, ich finde deine Hose scheiße. Ja, aber er fühlt sich ja wohl in der Hose, sonst hätte er sich dafür nicht entschieden, weißt du?
Richtig.
Also, das ist halt, wenn wir da irgendwie diese Bewertung rausnehmen, dann bleibt so viel Energie für Positives und für die wichtigen, schönen Dinge im Leben, dass wir einfach alle einfach, ja, irgendwie gesünder leben. Also das hat eine wahnsinnige Kraft, wenn wir halt einfach die Bewertung im Leben mal irgendwie beiseite schaffen, ja. Schwierig, also ne, gerade in meinem Beruf, aber
ja. Es wird leider nicht passieren, leider nicht.
Nee,
vor allem Internets und Social Media, wie ich erst schon meinte, wer sonst im Anführungsstrichen realen Leben oder normalen Leben eher eine ruhige Person ist oder eher nicht so wortgewandt, der haut seinen Scheiß einfach mal raus dann. Ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und ob das, wenn das eine konstruktive Kritik ist, oder wie du sagst, wenn nicht jetzt jemand vom Modeling oder jemand, der im Model-Business einsteigen will, auf dich zukommt und fragt, ey Linda, wie sind denn die ersten Schritte, was muss ich da beachten und so, oder was habe ich da falsch gemacht? Dann kannst du konstruktive Kritik geben. Wenn mich das jemand fragt.
Der super Spaß dran hat, jemand anderen da in die Hand zu nehmen. Ich liebe sowas. Ich habe das schon damals in meiner Physiozeit geliebt, da Menschen irgendwie auf einen Weg zu bringen, wenn sie wirklich wollen. Ja. Zumindest mit den Ressourcen, die ich habe für diese Geschichte. Und das ist toll. Also, wenn man da wirklich sowas dann ausleben kann, weil man vielleicht auch einfach schon viele Erfahrungen gesammelt hat.
Genau, aber wenn ich das jetzt mache, der von Modeling absolut gar keine Ahnung hat,
ja,
und dann aber dann sozusagen meinen Begriff konstruktive Kritik äußert, dann ist das einfach nur kontraproduktiv am Ende.
Und am Ende müssen wir halt auch immer gucken, wo kommt es her? Also diese negativen Dinge, die da in einem so brodeln, und wenn man halt sagt, so, boah, da rege ich mich jetzt so richtig drüber auf, das sind eigentlich ganz andere tiefe Ursachen, warum das jetzt triggert. Am Ende ist es gar nicht die Person selber. Also das musste ich ganz oft lernen, dass nicht ich sozusagen das Problem bin, sondern dass Menschen vielleicht einfach ein Problem da in dem Sinne mit sich haben und das dann sozusagen auf mich übertragen, weil ich gerade in dem Moment diese Angriffsfläche biete.
Ja.
Ne? Oder bin. Und da sich zu distanzieren, das tut total gut. Also wenn man da sozusagen auch einfach sagt, naja, man muss nicht auf alles eingehen, was da.
Das ist richtig. Oder Leute, kauft euch ein Schlagzeug oder geht zum Sport. Das sind auch immer so Sachen. Einmal ein bisschen Energie rauslassen, dann ist vielleicht.
Ja, vor allem auch, wenn man dieses Grundding Mensch verstanden hat oder verstehen möchte. Ich glaube, das gesamt zu verstehen ist wahrscheinlich unmöglich, aber wenn man einfach versteht, dass jeder irgendwie in seiner Hülle ist und irgendwie jeder immer nur im Rahmen seiner Möglichkeiten handelt und immer nur versucht, das Beste rauszuholen für sich, dann ist das alles nicht mit Absicht passiert. Dann ist das eine Verkettung von Lebensläufen, die dich so machen, wie du dann letzten Endes bist und deine Reaktion halt letzten Endes auch bestimmen. Und das ist halt, also wenn wir das wissen, dass eine andere Person vielleicht eine bestimmte Erfahrung gemacht hat in dem Bereich, was sie gerade triggert, dann bin ich nicht das Problem. Das ist halt schon
das ist wichtig. Richtig. Oder einfach mal ignorieren. Oder einfach mal das gute alte ignorieren.
Das muss man wirklich üben.
Das gute alte ignorieren. Ab und zu mal muss man doch auf konservative Mittel zurückgreifen. Mhm. Weitergehen und einfach nichts machen.
Ja.
Ob das jetzt digital ist oder mal im analogen oder im realen Bereich. Wir wollen es nicht unnötig in der Länge ziehen, weil Studien haben ergeben, ab einer Stunde wird es schalten die meisten aus. Das ja. Aber Abschluss zur Frage, weil ich gesagt, wir haben einen Musikpodcast. Was für Musik begeistert dich?
Oh, ich höre alles. Also ich bin da echt ein bisschen langweilig, glaube ich, aber ich höre alles. Also von Klassik, ich höre auch gerne mal Mozart.
Warum nicht?
Oder Norah Jones zum Frühstück.
Norah Jones ist toll.
Ich liebe aber auch Deutschrap. Ich liebe auch, wenn es gut ist, Techno. Also das habe ich eher durch meine Freunde so entdeckt. Ich war da eigentlich gar nicht so in der Richtung unterwegs. Genau. Ansonsten auch alles, was so Chill-Out, Reggae, liebe ich. Also auch super cool.
Bist du ein Playlist?
80er, 90er. Das
oh, ganz wichtig, ganz wichtig.
Das ich bin auch so ein kleines Basskind. Also meine Mama hat mich damals, glaube ich, es hat sie immer mal erzählt, bei meinem Vater am DJ-Pult abgestellt und ich habe da geschlafen. Mhm. Und das waren die 80er, die da kamen und die lösen in mir, glaube ich, das Tanzbein ganz stark aus.
War dein Vater oder ist dein Vater Unterhaltungs-DJ?
Der war in der Unterhaltungsbranche, ja. Der war damals über die DEFA DJ und
ist,
glaube ich, immer noch so in diesem Veranstaltungsbereich tätig, ja.
Okay, das über die DEFA DJ zu sein, das hat was zu bedeuten damals.
Ja, der musste irgendwie so einen Schein noch damals machen.
Ja.
Das ist ganz interessant. Ich glaube, das hat er mir irgendwann mal erzählt.
Schallplatten-Alleinunterhalter hieß das früher.
Ja, genau das musste der machen. Genau. Und da mussten die, glaube ich, sogar in der Prüfung tanzen oder sowas. Also
das weiß ich nicht, aber ich weiß.
Da gab es ganz komische Prüfungsinhalte und.
Ich habe auch einen Bekannten, der ist jetzt auch schon über die 70 und der war früher Schallplatten-Alleinunterhalter.
Herrlich.
Ja.
Herrlich.
Dass die durften sich nicht DJs nennen, das finde ich so schön.
Also wenn ich mir nochmal sowas aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, irgendwann mal mit dem DJen anfangen und mit Rappen. Sowas finde ich richtig cool. DJ? Also wenn irgendjemand Bock hat, mit mir was zu machen, ich bin dabei.
Dich stelle ich mir super als DJen vor, wirklich. Du als DJen, das wäre toll.
Ja, aber da bleibt halt irgendwie die Zeit nicht. Ganz so. Das ist so.
Ja, aber das kann man ja immer noch machen. Wer hat jetzt mit DJen angefangen? Weiß nicht. Das ist ein ganz anderer Menschenschlag, aber Shaquille O'Neal. Der Basketballer Shaquille O'Neal hat mit über 50 angefangen jetzt zu DJ.
Das finde ich eh so toll. Also auch zum Beispiel jetzt so ganz, also ich liebe ja Schauspieler, zum Beispiel Denzel Washington oder Matthew McConaughey oder auf jeden Fall, die haben alle so spät angefangen, beziehungsweise sind auch so spät irgendwie da, haben damit Geld verdient zum Beispiel, ne? Also konnten sozusagen für das, was sie lieben, davon auch leben und das ist ein krasses Privileg, dann irgendwie später zu sagen, ich mache jetzt nochmal das. Oder ganz inspirierend war meine oder ist meine Mutter, die hat nach ganz vielen Jahren Selbstständigkeit und wirklich harter Arbeit nochmal gesagt, ich mache eine Pferde-Physiotherapeuten-Ausbildung und betreue zwei Pferde und mache nochmal eine Reitausbildung. Ne? Also die hatte wirklich, also die ist schon immer geritten, aber die hatte wirklich eine Passion und Leidenschaft nochmal freigesetzt, die sie sozusagen nie ausleben konnte und hat es dann einfach gemacht. Und ich finde, sie macht das halt total toll. Also die versinkt richtig hinter diesen ganzen Büchern davon manchmal. Und ich finde das total toll, wenn man das so ausleben kann nochmal.
Ja, und vor allem du hast zwei Brüder, ne? Oder einen Bruder?
Zwei Brüder, ja.
Zwei Brüder, habe ich richtig erinnert. Ihr seid ja jetzt aus dem Haus raus, aus dem Gröbsten raus. Da kann man sich auch noch wieder seiner Leidenschaft widmen.
Ja, also ich glaube, das spielt schon mit rein.
Dass ja, auf jeden Fall.
Zeit hat und das ist auch völlig legitim. Ich finde es total wichtig, dass man sich vielleicht dann, wenn man da Kinder hatte, auch die Zeit wieder für sich nimmt und kann mir nur annähernd vorstellen, wie hart sowas dann sein kann, dass man da eben für andere Lebewesen noch tätig ist oder zuständig und das ist halt schon.
Bist du ein Pferdemensch?
Ja, ich bin tatsächlich auch lange geritten. Also dadurch, dass meine Großeltern waren Wertungsrichter
Okay.
bei Dressur und glaub Springreiten, ich bin mir nicht sicher. Meine Mutter ist ja immer geritten und wir waren dann auch immer auf den Pferden. Also das gehörte für uns eigentlich einfach dazu. Also ich habe tatsächlich damals das nicht reflektiert, was für ein Privileg das war und wie wertvoll das war, dass ich da eigentlich, glaube zweimal, dreimal die Woche richtig guten Reitunterricht auch bekommen habe mit meinem Bruder zusammen, manchmal auch mit anderen noch in der Gruppe. Ich habe das gar nicht geschätzt damals. Jetzt letzten Endes ist es toll, weil es ist wie Fahrradfahren. Ne?
Okay.
Das habe ich, glaube ich, bis ich 16, 17 war, noch wirklich aktiv gemacht, fast jeden Tag. Und jetzt komme ich leider nicht mehr ganz so dazu. Ich gehe ab und zu mal mit meiner Mutter mit in den Stall und das ist dann echt schön, ja.
Kann dir vor allem bei der Schauspielkarriere helfen.
Ja, tatsächlich bei dem einen oder anderen Job schon angewendet worden. Also da hatte ich auch schon mal Shoots mit dem Pferd oder für eine Reitermarke. Da habe ich leider kein Material so richtig, aber ja, das ist schon praktisch.
Auf jeden Fall.
Also verwenden kann, genau.
Auf jeden Fall. Was liegt demnächst jetzt bei dir an, wo man was spruchreif ist, sagen wir es mal so.
Also ich habe auf jeden Fall demnächst einen Dreh in Stuttgart noch. Das ist für eine kleine Stelle Schauspielrolle. Also es kommt jetzt immer mehr so Schauspielzeug. dann habe ich im Prinzip gerade einen Kunden, der ist jetzt einjährlich, also so ein Einjahresvertrag, für den wir sozusagen Content produzieren. Das sind so Lerninhalte sozusagen. Die spreche ich ein und stehe sozusagen auch mit meiner Person als Maskottchen für diese ganze Sache. Genau. Ansonsten, jetzt geht's erstmal nach Malle, da habe ich auch Shooting. Zwei, drei tollen Fotografen und werde da auch mit Freunden, also wir haben uns da eine Finca gemietet und werden da jetzt, glaube ich, 10 Tage verbringen, werden natürlich parallel alle arbeiten, es sind alle selbstständig und hoffentlich eine gute Zeit haben. Also das steht erstmal an, genau.
Cool,
Ja.
cool, cool, cool. Vor allem
Aber ich war
Malle.
schon ewig nicht mehr im Urlaub, also ich war schon ewig nicht mehr im Urlaub, es wird gut.
Ja, habt auf
Genau.
jeden Fall, und vor allem Malle jetzt ist touristenfrei. Da könnt ihr euch relativ entspannen.
Echt? Wieso?
Tu
Touristenfreiheit? Das wusste ich gar nicht.
es sind doch die Ferien. Nein, es sind ja gerade wieder Ferien jetzt.
Nee, es sind Oktoberferien und wir sind
Stimmt.
leider, leider, leider in der Zeit jetzt, aber ich glaube, die Finca ist ein bisschen abseits, das heißt, wir kriegen davon eigentlich nicht so viel mit.
Der gute alte Norden von Mallorca. Jeder redet immer den Norden von Mallorca, in den Bergen. Ist immer toll.
Ja, ist ja auch schön. Also, das ist
Ja.
echt eine wunderschöne Insel.
Genau.
Also, wir waren nicht regelmäßig.
Wer Linda gerne verfolgen will auf ihrem Instagram-Kanal, er ist unten verlinkt in den Shownotes. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier das kleine Gespräch zu führen. Es war nicht das letzte Mal, weil ich gerade gemerkt habe, wir haben auf jeden Fall noch Bedarf, über andere Themen zu reden.
Ja, es gibt sicherlich noch so viele Dinge, die man irgendwie besprechen kann. Stimmt.
Bevor wir angefangen haben, ein Thema gehabt, worüber wir reden wollten. Das habe ich wieder vergessen. Egal, vielleicht fällt es mir wieder ein. Wir hatten irgendwie so ein Pod gesagt, einen Podcast könnten wir drüber machen, aber ich weiß nicht mehr was. Egal. Dann vielen Dank, Linda. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und eine gute Zeit und wir hören uns und sehen uns hoffentlich bald mal wieder.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.